Heute früh kommen wir zum Ende unserer Predigtserie aus 2. Korinther Kapitel 4 und wir schlagen deshalb nochmals dort unsere Bibeln auf. In den letzten Wochen haben wir diesen Text schätzen gelernt. Der Titel dieser fünfteiligen Serie lautet »Das Angesicht Jesu betrachten« und was ich euch in Bezug auf die praktische Anwendung gesagt habe, ist im Prinzip, dass das christliche Leben darauf hinausläuft, sich auf die Person Jesus zu konzentrieren, als den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Leben eines Christen läuft darauf hinaus, sich auf Christus zu konzentrieren. Und das in jeder Situation wollen wir das Angesicht Jesu betrachten und dort die Herrlichkeit Gottes offenbart zu sehen. Und ihr erinnert euch sicherlich an die Worte, dass sie in einem bestimmten Kontext geschrieben sind, nämlich dass Paulus sehr große Schwierigkeiten hatte in der Gemeinde in Korinth. Er hatte nicht nur physische Probleme, sondern er wurde sehr stark attackiert. Seine Glaubwürdigkeit wurde angegriffen. Die Gemeinde wurde selbst angegriffen. Man versuchte, die Herde in Stücke zu zerreißen. Und so litt Paulus fast in allen Dingen, in jeder Hinsicht. Er wachte jeden Tag auf und glaubte, es sei, als ob dies sein letzter Tag sein könnte. Es gab so viele Verschwörungen gegen ihn, ihn zu töten und ihn seinen Ruf zu zerstören. Aber hier in diesem wunderbaren Abschnitt über den neuen Bund sehen wir, dass er die Antwort auf seine Sorgen und seine Prüfungen, seine Angst darin fand, das Angesicht Jesu zu betrachten. Und solange er, wie wir es in Kapitel 3, 18 lesen, beim Blick in den Spiegel die Herrlichkeit des Herrn im Angesicht von Jesus sah, solange er das tat, fand er Kraft und Trost, Mut und sogar Freude inmitten von seinen Prüfungen. Und ich habe angedeutet, dass die Betrachtung des Angesichts Jesu die Art und Weise ist, wie auch ihr und wir alle unser christliches Leben führen sollen. Und diese Betrachtung ist eine objektive Angelegenheit, nicht eine subjektive. Wir fordern euch nicht auf, irgendwo im All ein mystisches Ebenbild von Jesus zu finden und eure Augen darauf zu richten, sondern auf den Herrn Jesus Christus zu blicken, wie er auf den Seiten der Schrift offenbart wird und darin den wahren Christus zu finden und zu lernen, ihm zu vertrauen. Ist es nicht so? Heute Morgen wollen wir uns derselben Angelegenheit zuwenden, der Betrachtung der Person Christi, aber von einem etwas anderen Blickwinkel. Statt nur darüber zu reden, das Angesicht Jesu zu betrachten, möchte ich einen Schritt weitergehen und diese Betrachtung als Liebe definieren. Ich habe euch bereits gesagt, dass die Realität des christlichen Lebens darin besteht, das Angesicht Jesu zu betrachten. Und die Realität dieser Betrachtung besteht einfach darin, den Herrn Jesus Christus zu lieben. Das ist es, worum es wirklich geht. Das ist also synonym mit Liebe für unseren Herrn Jesus Christus. Die Realität der Liebe für unseren Herrn Jesus Christus ist das Kernstück, das Zentrum, das, worum es geht im christlichen Leben. Die Liebe für den Erretter steckt in jedem wahren Christen. Wir könnten uns als diejenigen definieren, die den Herrn Jesus Christus lieben. Meistens allerdings benutzen wir Worte wie ich habe Christus angenommen oder ich habe Jesus in mein Herz eingeladen oder ich habe mein Vertrauen in Christus gesetzt. Ich habe Christus bekannt oder ich habe mich zu ihm bekehrt. Aber, ihr Lieben, es entspräche der Wahrheit eher, wenn wir sagten, ich liebe den Herrn Jesus Christus. Und wenn ihr das sagt, meint ihr, dass er das Objekt eurer größten Zuneigung ist und diese Zuneigung gehört ihm auch. Er ist meine größte Freude. Er ist derjenige, dem ich mehr als allem anderen ergeben bin. Er ist das Objekt meines Verlangens und meiner Interessen und meiner Liebe. Mein ganzes Leben dreht sich um Christus. Oder um die Worte von Paulus zu benutzen, denn für mich ist Christus das Leben. Das ist eine andere Ausdrucksweise für ich liebe Christus von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit meinem ganzen Denken. Paulus hat jene Art von Hingabe ganz klar an den Tag gelegt. Wenn wir also darüber reden, das Angesicht Jesu zu betrachten, lasst uns heute früh darüber als Liebe für Christus reden. Okay? Matthäus Kapitel 10, die Verse 37 und 38 lesen wir zum Beispiel Folgendes. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, sagt Jesus, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Was sagt Jesus hier? Ein Christ ist jemand, der mich mehr als seinen Vater, seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter liebt, sagt Jesus. Ein Christ ist jemand, der mich mehr liebt als das Leben selbst. Das bedeutet es, sein Kreuz aufzunehmen, heißt nämlich bereit sein, für ihn zu sterben. Und wenn ihr ihn nicht mehr als das Leben liebt und ihn nicht mehr als eure Familie und alles andere liebt, seid ihr nicht würdig. Wir könnten also sagen, ein Christ zu sein bedeutet, den Punkt zu erreichen, wo eure Zuneigung zu Christus uneingeschränkt ist. In Johannes 8, 42 sagte Jesus Folgendes: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Und in Johannes 14, Vers 21 sagte Jesus: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wunderbare Verse. Christ zu sein ist also eine Frage der Liebe für den Herrn Jesus Christus und des Geliebtwerdens von Christus und von Gott dem Vater. Und darum geht es, diese Liebe durch Opfer unter Beweis zu stellen. Das ist die Bereitschaft, euch gegebenenfalls von euren Familien zu entfremden, euer Leben hinzugeben, euer Leben zu opfern und ganz gewiss durch die Bereitwilligkeit gehorsam zu sein. Als Jesus Petrus in Johannes 21 wieder aufrichtete, emotional aufrichtete, nachdem er versagt hatte, kam er an jedem Tag an das Ufer des See Genezareth und sagte zu ihm: Petrus! Und Petrus war wirklich auf die Nase gefallen, ihr wisst es. Er sagte nicht: Glaubst du an mich? Glaubst du an mich? Vertraust du mir? Hast du mich angenommen? Petrus, hast du mich angenommen? Nein. Ihr wisst, was er fragt. Liebst du mich? Er fragte: Liebst du mich? Es gibt nichts, was das Christentum mehr definiert als die Liebe für den Herrn Jesus Christus. Die Tatsache, dass der Herr Jesus Christus unsere uneingeschränkte Zuneigung genießt, dass es euch im Leben nach nichts mehr verlangt als nach ihm. Er ist der Fokus von allem. Epheser Kapitel 6, 24 erhält am Ende des Briefes eine sehr beachtliche Aussage, die allzu oft übersehen wird. Paulus sagt dort in Vers 24: Die Gnade sei mit euch allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, mit unvergänglicher Liebe. Gnade, errettende Gnade gehört jenen, die den Herrn Jesus Christus mit unsterblicher Liebe lieben. Ihr könnt den Herrn Jesus Christus nicht mal lieben und dann wieder nicht lieben. Warum? Weil es eine unvergängliche Liebe ist. Sie vergeht niemals, sie hört nie auf zu existieren. Ihr könnt den Herrn Jesus Christus nicht für eine Weile lieben und dann aufhören, ihn zu lieben, weil es eine unvergängliche Liebe ist. Es ist eine ewige Liebe. Es ist eine unsterbliche Liebe. Wieder einmal befiehlt Paulus die Gläubigen der Gnade Gottes an. Und wer sind diese Gläubigen? Diejenigen, die den Herrn Jesus mit einer unvergänglichen Liebe lieben. Es ist eine dauerhafte Liebe und eine dauerhafte Zuneigung. Jakobus Kapitel 1, Vers 12 lesen wir: Glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens, das ist übrigens das ewige Leben, empfangen, welche der Herr den verheißen hat, die ihn lieben. Wäre es nicht wunderbar, mehr unter diesen Blickwinkel über unser Heil zu sprechen, statt zu sagen: Ich glaube an Jesus, ich habe ihn in mein Herz eingeladen oder so, ja, ich vertraue ihm, das ist auch ganz schön, aber Ich liebe Jesus. Wäre das nicht wunderbar? Viel schöner. Ich liebe Jesus. Und so drücken wir die Bedeutung unseres Glaubens aus. Es ist eine unsterbliche Zuneigung. In 2. Korinther 5, Vers 14 sagt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns. Und was er damit meint, ist Folgendes. Ich werde buchstäblich von meiner Hingabe an Jesus kontrolliert, sagt er. Man könnte auch sagen, ich habe meine Augen fest auf Christus gerichtet. Wenn ihr jemanden mehr als alles andere und voller Leidenschaft liebt und es keine andere Sache oder Person gibt, die eure Zuneigung beansprucht, könnte man das leicht so verstehen, dass ihr euren Blick auf das Objekt dieser Liebe fixiert habt. Und das ist es, worum es hier geht. Nichtchristen übrigens werden sogar als solche definiert, die Christus nicht lieben. 1. Korinther 16, Vers 22 sagt, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Nun, die Verfluchten sind jene, die Christus nicht lieben. Die Erretteten dagegen sind solche, die Christus lieben. Es ist also für jeden Gläubigen charakteristisch, dass er oder sie eine unvergängliche und eine unsterbliche Liebe für den Herrn Jesus Christus hat. Das bedeutet, es ist vollkommen normal, unseren Blick auf ihn zu richten, in das Angesicht Jesu zu blicken und dort die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Das bedeutet es wirklich, ein Christ zu sein. Aber andererseits wenden wir unsere Augen dennoch von Christus ab, stimmt's? Wir schwanken in der Intensität unserer Liebe. Wir schwanken und die Gleichmäßigkeit unserer Hingabe an Christus nimmt mal ab und dann wieder zu. Warum? Weil wir so mit anderen Attraktionen des Lebens gefesselt sind, andere Dinge konkurrieren um unsere Aufmerksamkeit, weltliche Dinge, materielle Dinge, andere Menschen, andere Ziele, Träume, Ambitionen und Sehnsüchte konkurrieren mit Christus. Sie konkurrieren und deshalb ist die Liebe, die wir für den Herrn Jesus Christus zwar immer da, weil es eine unvergängliche und unsterbliche Liebe ist, aber sie schwankt in der Intensität. Wann immer wir unsere Augen von Jesus abwenden, werden wir schwach und sündigen wir. Und so hätten wir zu Beginn dieser Serie ebenso gut sagen können, es ist eine Serie darüber, den Herrn Jesus Christus mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Denken zu lieben. Ebenso wie es eine Serie darüber ist, dass man das Angesicht Jesu betrachtet, weil man denjenigen betrachtet, den man liebt. Aber es ist schwer, etwas oder jemanden zu betrachten, wenn die Zuneigung gespalten ist. Das trifft auch in unserem Leben zu, oder? Ihr könnt und sollt euch auf das Objekt eurer Liebe, euren Ehepartner konzentrieren und euch allein diesem hingeben. Eine ungeschmälerte und einzigartige Hingabe. Leider gibt es sehr häufig andere Dinge, die uns in die Quere kommen. Und wenn andere Dinge oder Menschen erstmal unsere Aufmerksamkeit ablenken, egal in welchem Ausmaß wir uns diesem hingeben, dann zerstört das die einzigartige Hingabe und Aufmerksamkeit, die wir unserem eigenen Partner widmen sollten. Dasselbe trifft in geistlicher Hinsicht zu. Satan führt uns einfach eine Reihe anderer Dinge vor die Augen, um uns abzulenken. Und er ist sehr gut dabei, uns abzulenken. Ist es nicht so? Und wenn wir unsere Augen von Jesus Christus abwenden und unsere Liebe geschmälert wird, werden wir schwach und deshalb werden wir sündhaft. Eine vielleicht besonders anschauliche Illustration finden wir in der Offenbarung, Kapitel 2. Ihr könnt das einmal anschauen. Denn es wird das, was ich euch sagen möchte, einleiten und auch den Kreislauf beenden. Wir werden zu diesem Konzept zurückkehren. Ihr kennt den Brief unseres Herrn an die Gemeinde nach Ephesus. Ja, der ist sehr bekannt. Wir haben den mal ausgelegt. Das war schon ein paar Jahre her. Ein sehr bekannter Brief. Und der Herr schreibt ihnen, den Ephesern, und lobt sie in den Versen 2, 3 und 6, auch von Offenbarung Kapitel 2. In der Offenbarung wird es deutlich in den Sendschreiben, ihr erinnert euch daran. In Vers 2 von Offenbarung 2 lesen wir, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Mit anderen Worten, ich weiß, dass du dienst, ich weiß, dass du schwer arbeitest, dich abmühst bis an den Rand der Erschöpfung. Ich kenne dein standhaftes Ausharren. Das heißt, ich kenne deine Standhaftigkeit. Du bleibst am Ball, du bleibst an der Sache, das weiß ich. Ich weiß auch, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du erduldest keine Bosheit. Ich weiß auch, dass du die geprüft hast, die behaupten, sie seien Apostel. Mit anderen Worten, du misst sie an der Schrift. Und wenn sie es nicht sind, wirst du sie als Lügner erkennen. Vers 3. Du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Und in Vers 6. Dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Und das war eine Gruppe von Menschen, die sich sündhafter Zügellosigkeit, Unreinigkeit und Sittenlosigkeit hingaben. Und er lobt sie für ihre Reinheit, ihr kritisches Urteilsvermögen, ihren Hass der Sünde, ihre solide biblische Lehre, ihre Ausdauer, ihren Dienst und ihre schwere Arbeit. Es gab so viel Lobenswertes. Aber der verhängnisvolle Makel kommt in Vers 4, wo er sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die Flitterwochen sind leider vorüber. Die Liebe war kalt, ihre Augen waren nicht mehr auf den Herrn Jesus gerichtet und das erinnert an die Weissagen von Jeremia Kapitel 2. Der Herr kommt und sagt, ich denke noch an die Zuneigung deiner Jugendzeit und an eine bräutliche Liebe. Ich erinnere mich noch, wie es kurz nach unserer Verlobung war. Ich erinnere mich noch, wie es war, als wir den ersten Schritt der Ehe vollzogen. Aber ach, wie sehr du dich verändert hast. Oh, wie deine Liebe abgekühlt ist. Die Flitterwochen sind wahrlich zu Ende. Das kommt leider auch in menschlichen Beziehungen vor. Obwohl es nicht passieren muss, tut es das. Und so kommt es in der geistlichen Dimension vor. Es geschah in der Gemeinde in Ephesus und es geschieht auch uns. Unsere Liebe ist mal mehr, mal stärker und sie schwankt. Und deshalb haben wir hier ein überaus wichtiges Wort für uns in Bezug auf die Gemeinde in Ephesus. In Vers 5, bedenkt nun, wovon du gefallen bist. Kehre zurück zu dieser ersten Zuneigung, dieser ersten Liebe, tue Buße und tue das, was du anfangs getan hast. Wenn du das nicht tust, werde ich deinen Leuchter wegstoßen. Als ihr euch anfangs zu Christus bekannt habt, gab es jene berauschende Freude, erinnert ihr euch? Das Verlangen, ihn zu kennen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, in ihm die Zufriedenheit für jedes Bedürfnis zu finden. Ihr habt in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis gesehen. Ihr habt alles gesehen, wonach euer Herz sich jemals in Christus sehen könnte. Und das beginnt zu verblassen und ab und zuzunehmen und zu schwanken. Offen gesagt, es gibt keine Möglichkeit, ein siegreiches Leben ohne Hingabe an Christus zu führen. Es ist nicht möglich, ohne Liebe für Christus, ohne das Angesicht Jesu zu betrachten und die Herrlichkeit Gottes offenbar zu sehen. Und wie ich letzte Woche erklärt habe, rede ich hier von der objektiven Erfahrung, die wir machen können. Wir müssen Zeit und Mühe für das Wort aufbringen, damit ihr den Christus kennt, den wahren Christus kennt, der uns in der Schrift geoffenbart wird. Und wenn ihr das Angesicht von Jesus Christus betrachtet und die Herrlichkeit Gottes seht, werdet ihr das, was ihr seht, lieben. Und es wird euer Leben beherrschen. Paulus steckt also hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, inmitten von schweren Prüfungen und schwierigen Problemen. Alle physischen Probleme verblassten neben dem gewaltigen emotionalen Trauma, das er durchlebte. Und inmitten von all dem findet er sein Gleichgewicht und seine Kraft und seinen Sieg, seinen Frieden und sogar Freude obendrauf. Und das nicht, indem er die Umstände ändert, sondern indem er das Angesicht Jesu betrachtet und die Herrlichkeit Gottes offenbart sieht. So haben wir gesagt, da hier über den neuen Bund spricht und das große Privileg, ein Prediger des neuen Bundes zu sein. Er redet nicht nur über etwas, für das andere privilegiert sind, sondern es betrifft ihn selbst. Er selbst findet Freude darin, die Herrlichkeiten des Herrn Jesus Christus zu betrachten. Und deshalb sagt er in Vers 18, das Angesicht Jesu zu betrachten und die Herrlichkeit Gottes zu betrachten, ist eine klarstellende Betrachtung. Sie verschafft Klarheit. Kapitel 4, Vers 1 ist es dann eine stärkende Betrachtung. Er sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Wir schauen uns das an und lassen uns nicht entmutigen. Wie können wir uns entmutigen lassen, wenn wir wissen, was wir in ihnen haben? Vers 2 ist es eine reinigende Betrachtung. Sie führt dazu, dass wir uns den schändlichen Heimlichkeiten entsagen. Und es ist eine wahrheitsliebende Betrachtung, die sie dazu führt, dass wir das Wort Gottes niemals verfälschen, sondern uns immer durch die Offenheit der Wahrheit jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes empfehlen. Paulus stellte also fest, dass die Dinge klar werden, unabhängig davon, welcher Prüfung er ausgesetzt war. Er wird verwandelt, er wird gestärkt, er wird gereinigt, er beginnt die Wahrheit zu lieben, wenn er in jeden beliebigen Situation in das Angesicht von Jesus Christus schaut. Passiert all das. Und sechstens haben wir mit unserer Beschreibung letztes Mal gesagt, dass es eine einschränkende Betrachtung ist. Besser könnte man vielleicht sogar noch sagen, es ist eine privilegierte Betrachtung, weil dieser Blick auf jene beschränkt ist, die die Wahrheit sehen können. Sind wir nicht wirklich Privilegierte? Ja, wir sind es. Müsst ihr von allen euren Mündern kommen. Ja, wir sind es. In eurem Herzen ist es so, ich weiß es. Er sagt, das Evangelium ist verhüllt bei denen, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Er erkennt, dass diese Betrachtung eine privilegierte Betrachtung ist. Wie kann jemand sich entmutigen lassen? Rhetorische Frage. Wie kann er sich entmutigen lassen? Wie kann man verzweifelt werden? In der Situation ist es leicht zu sagen, wenn man das auf einmal so klar sieht. Wie kann jemand seine Augen von Christus abwenden, wenn das Privileg so gewaltig ist? Wenn es so viele Menschen gibt, die dieses Privileg nicht haben. Und er hatte es. Wie konnte er da seine Augen von Jesus Christus abwenden? Wenn Paulus doch von der Herrschaft der Finsternis errettet wurde, wenn das wahre Licht in ihm scheint, wenn das Licht der Welt auf ihn schien und nicht mehr in der Finsternis wandelte, sondern das Licht des Lebens hatte, wenn er so privilegiert war, wie konnte er sich da von Christus abwenden? Wie konnte er so seine Augen von Jesus Christus abwenden? Wie hätte dort seine Liebe abkühlen können? Es ist eine eingeschränkte Betrachtung, aber eine privilegierte. Und so betrachtete der Apostel Paulus inmitten seiner tiefen Schmerzen und seines Kummers und seiner härtesten Kämpfe das Angesicht Jesu und die Dinge werden um ihn herum klar und er wird verwandelt und er wird stark inmitten der Schwäche und sein Herz wird gereinigt und die Wahrheit nimmt eine hohe Priorität an und er sieht sich als überaus privilegiert. Und ihr Lieben, so muss es sein. Wenn wir über die Schwierigkeiten unseres Lebens triumphieren wollen, müssen wir unseren Blick stets auf Jesus Christus gerichtet haben. Dann werden auch wir die Klarstellenden, die Verwandelnden, die Stärkenden, die Reinigenden, die Wahrheitsliebenden und die privilegierten Wirkungen erleben. Und das führt uns jetzt zu den letzten beiden Punkten. Siebtens, es ist eine demütigende Betrachtung. Es ist eine demütigende Betrachtung. Ihr denkt vielleicht an dieser Stelle, wenn man so ein besonderes Privileg hat, dann kann es einem noch zu Kopf steigen. Mann, wir sind so privilegiert. Das kann einem doch, müsste doch Paulus auch zu Kopf steigen. Nein, so war es nicht. Es ist nicht der Fall. Eine solche Betrachtung ist demütigend. Und wir sehen diese Demut in Vers 5. Schaut mal in den Text. Er sagt, denn wir verkündigen nicht uns selbst. Es geht nicht um uns. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Uns selbst aber als eure Knechte, Sklaven steht da, um Jesu willen. Nun, es besteht wohl kein Zweifel daran, dass diese falschen Apostel, die nach Korinth gezogen waren und die diesen ganzen Ärger anzettelten, Paulus beschuldigten, sich selbst zu verkündigen. Sie hatten ihn beschuldigt, ein Leben voller schändlicher Heimlichkeiten zu führen. Sie hatten ihn beschuldigt, mit Hinterlist umzugehen und das Wort Gottes zu verfälschen. Und in Vers 2 negiert er das. Er sagt, das ist nicht so. Er habe sich von all dem losgesagt und sie hatten ihn auch beschuldigt, sich selbst zu verkündigen, nach Selbsterhebung zu streben, Eigenwerbung zu machen, sich selbst zu verherrlichen, das Verlangen zu haben, persönliche Macht zu etablieren, persönliche Autorität, persönliches Prestige und Wichtigkeit zu erzielen. Er dagegen sagt einfach, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Wir verkündigen nicht uns selbst. Indem er das sagt, klagt er in Wirklichkeit seine Ankläger an. Denn das ist genau das, was sie getan haben. Später sagt er sogar Folgendes über sie in Kapitel 10, Vers 12, haben wir vorhin gelesen in der Schriftlesung. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Die falschen Apostel empfahlen sich selbst, verkündigten sich selbst. Paulus dagegen tat es nicht. Deshalb ist es hier im Kapitel 4, Vers 5 sowohl eine Verleugnung als auch eine Anklage gegen seine Kritiker. Aber Paulus blieb demütig. Gedemütigt durch eben jene Sicht von Jesus Christus, den Herrlichkeit sein Leben bestimmte. In 1. Korinther 2, Vers 3 sagt er, ich war in Schwachheit mit viel Furcht und Zittern bei euch. Im 2. Korinther Kapitel 12 erinnert er sie an genau diese Sache. Vers 5 dort heißt es, ich will mich jedoch rühmen in meiner Schwachheit. Und dann in Vers 9, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und wann immer Paulus über sich selbst sprach, sprach er über seine Schwachheiten. Er hat nie gesagt, guck mal, was ich ein toller Typ bin. Der Apostel Paulus machte nie Eigenwerbung. Er verkündigte nie sich selbst. Seine Sicht von Christus führte dazu, dass die Herrlichkeit Christus sein Leben beherrschte. Seine Liebe für Christus führte dazu, dass er völlig von Christus verzehrt wurde und Christus zum Mittelpunkt all seiner Dinge im Leben wurde, aber er verkündigte nie sich selbst. Er würde sich der Herrlichkeit rühmen, er würde sich im Herrn rühmen und wenn es irgendetwas an ihm gab, dessen er sich rühmen konnte, dann war es seine Schwachheit. Und das damit er in seiner Schwachheit stark gemacht werden konne. Er machte nie Eigenwerbung. Er fährt in Vers 5 fort. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Daraus können wir ruhigen Gewissens schlussfolgern, dass Paulus ein Prediger der Herrschaft Jesu war. Das ist eine sichere Annahme, denn er verkündigte Jesus als den Herrn. In 1. Korinther 2, Vers 2 sagt er, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Er verkündigte Christus als Erretter und er verkündigte Christus als den Herrn. Und das sind die beiden offensichtlichen Komponenten. Ihr verkündigt den Gekreuzigten Christus als Erretter, als denjenigen, der uns von der Sünde erlöst hat. Und ihr verkündigt Christus als den Herrn, den Herrscher, der unser Leben bestimmt. Wer die Verkündigung des Paulus ablehnt, lehnt deshalb nicht Paulus ab, sondern die Herrschaft von Jesus Christus. Paulus war also ein Prediger der Herrschaft Jesu Christi. Er sagt in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den was? Als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wärst du gerettet. In Philipper 2, 10 und 11 lesen wir, dass jedes Knie sich beugen und jede Zunge ihn als Herrn bekennen soll. Und so verkündigte er Jesus als einen gekreuzigten Erretter, aber auch als den souveränen Herrn. Jesus als gekreuzigter Retter bietet Vergebung, Barmherzigkeit und Gnade für Sünde und als souveräner Herrscher fordert er uns zur Loyalität, zu Gehorsam und Unterordnung auf. Auch an dieser Stelle war die Verkündigung von Paulus einfach schlicht, völlig klar, schlicht und einfach. Predigen, ihr Lieben, ist Information. Es ist das Weitergeben von Informationen. Und in unserer Kultur ist es zugegebenermaßen schwieriger zu predigen, weil ihr gewohnt seid, Informationen auf sehr viel unterhaltsamere Weise zu erhalten. Ich dagegen stehe hier vorne einfach nur und rede. Ja? Es passiert nichts um mich herum, um eure Sinne auf irgendeine Art und Weise anzuregen. Ihr seid daran gewohnt, eure Informationen in sehr mundgerechten Häppchen zu verdauen. Und zwar mit Hilfe jener Dinge, die euch gleichzeitig unterhalten. Ja, mit allem Tim-Tam-Tum. Die Herausforderung für den Prediger besteht darin, die Information zu euch durchdringen zu lassen, ohne tanzende Pferde und andere Dinge, die euch bei diesem Prozess unterhalten. Verkündigung besteht aus Informationen. Und es sind Informationen über Jesus Christus. Der Glaube kommt aus der Verkündigung einer Botschaft über Christus. Das ist es, was wir in Römer Kapitel 10 lesen. Glauben kommt aus der Verkündigung einer Botschaft über Christus. Und die Botschaft lautet, dass er der Erretter ist. Und ihr redet über das Kreuz und alles, was das bedeutet. Und er ist der Herr. Und ihr redet über seine Souveränität und alles, was das bedeutet. Das Ziel von Paulus bestand darin, den Menschen dies einfach verständlich zu machen. Wer Jesus war, warum er kam, was er tat und warum er das tat. Und wenn ihr die Informationen über Jesus als Erretter und den Herrn verkündigt und das mit souveräner Gnade im Herzen der Menschen kombiniert, werden Menschen gerettet. Paulus sagt, ich verkündige nicht Paulus. Ich gebe mich keiner Illusion hin, dass meine Raffinesse, meine Fähigkeiten zur Rettung von Menschen führen werden. Ich verkündige Christus. Ich spreche über Christus. Jedes Mal, wenn ich meinen Mund öffne, spreche ich über Christus. Er ist das Objekt meiner Liebe, meiner Zuneigung und meiner ganzen Hingabe. Er ist das Verlangen meines Herzens und er ist das einzige Mittel der Erlösung. Und er sagt, wenn ich auf mich selbst Bezug nehme, in Vers 5, verkündigen wir uns selbst als eure Sklaven um Jesu Willen. Ich bin ein Sklave Gottes, ein Botschafter von Jesu Christus, damit ich euch dienen kann. Er ergab sich dem Herrn als Diener, und das schreibt er überall auf, in Römer 1, Vers 1, Galater 1, Vers 1, Philipper 1, Vers 1, 1. Korinther 4, 1 und 2, 1. Korinther 9, Vers 19. Er bezeichnete sich oft als ein Diener, aber auch als ein Sklave Gottes. Aber hier sagt er, wir sind eure Sklaven. Um Jesu Willen. Um euch Christus zu bringen. Um euch seine Wahrheit zu bringen. Wegen unserer Liebe für ihn. Wir sind eure Sklaven. Das sind wir. Als Verkündiger sind wir eure Sklaven. Eine wahre Betrachtung des Angesichts Jesu führt zu Demut. Und das ist absolut fundamental. Jeder, der das Angesicht Jesu betrachtet, wird eine demütige, zurückhaltende Person sein und darin verwandelt. Andererseits betrachtet, jemand, der nicht demütig ist, ist jemand, der nicht das Angesicht Jesu betrachtet. Jeder, der Christus liebt und Christus voll und ganz ergeben ist, wird Demut an den Tag legen. Er wird ein Diener dessen sein, den er liebt, und ein Diener derjenigen, die denjenigen lieben, den er liebt. Er wird ein Diener von Gottes Kindern sein. Deshalb sagt er, ich bin euer Sklave. Bei einer echten Betrachtung von Jesus gibt es echte Liebe für den Herrn Jesus Christus. Und ihr werdet Demut sehen. Und wo es keine Demut gibt, gibt es keine echte Sicht der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Und es gibt nur eine Art von Liebe, von der wir sagen könnten, dass sie weniger ist als die erste Liebe. Wo Stolz ist, gibt es eine andere Person, die um das eigene Ich wetteifert. Stimmt? Und aus diesem Grunde suche ich bei jemandem, der den Namen von Jesus Christus anruft, insbesondere bei Predigern, der behauptet, auch noch ein Prediger zu sein und den Herrn Jesus Christus zu repräsentieren, sucht und seine Wahrheit verkündigt, Als erstes suche ich bei dieser Person nach was? Nach Demut. Weil ich durch die Manifestation von Demut wissen werde, wie groß die Liebe für den Herrn Jesus Christus im Leben jener Person ist. Und wenn es dort keine Demut gibt, dann ist das eigene Ich das zentrale Objekt der Zuneigung. Diese Personen betrachten nicht das Angesicht Jesu. Und demzufolge sind ihnen Dinge unter Umständen auch nicht klar. Wenn jemand stolz ist, die Dinge können diesen Menschen nicht klar sein. Sie können nicht verwandelt sein, so wie wir es gesagt haben. Es ist eine klarstellende Betrachtung, es ist eine verwandelnde Betrachtung. Sie sind in dem Fall dann auch nicht verwandelt. Sie sind nicht der Wahrheit ergeben und sie sind unter Umständen auch nicht rein. Weil eine wahre Sicht des Herrn Jesus Christus, wahre Liebe für Christus, Demut verlangt. Und die Botschaft eines solchen demütigen Menschen in seinem Leben wird Christus, Christus und immer wieder Christus sein. Und er wird für jeden anderen einfach ein Sklave sein. Aber kommen wir zu Punkt 8, dem letzten auf unserer Liste bei der Betrachtung des Angesichts Jesu. Die Betrachtung des Angesichts Jesu ist Grund zur Danksagung. Man könnte sagen, es ist eine danksagende Betrachtung. Eine Betrachtung, die Danksagung hervorruft. Ihr wisst, dass Paulus sich hier in vielen Schwierigkeiten befindet. Aber egal, was man ihm antat, er wird immer überwältigt von Dankbarkeit. Warum? Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herz Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jemand sagen, Paulus, dein Dienst, der ist so angegriffen. Du wirst so attackiert. Physisch wirst du mit Ruten geschlagen, du wirst ausgepeitscht, du wirst belästigt, gesteinigt. Du bist doch ein elendes Häufchen. Elend. Du erleidest Schiffbruch, jede erdenkliche andere Gefahr. Du musst die Sorge für die Gemeinden tragen. Du wirst beschuldigt, dass du nur sexuelle Gefälligkeiten von Frauen suchst. Du bist ein Lügner, sagt man dir. Du bist ein Scharlatan, ein Betrüger. Du täuscht nur. Paulus, in der Gemeinde wird schlecht über dich geredet. In der Gemeinde wird schlecht über dich geredet. Dein Ruf wird kaputt gemacht. Paulus, zerreißt dich das eigentlich nicht? Deprimiert dich das eigentlich nicht? Leidest du eigentlich nicht am Burnout-Syndrom? Nein, ich betrachte einfach das Angesicht Jesu und blicke auf den, den ich liebe. Und wenn ich in sein Angesicht blicke, werde ich von Dankbarkeit erfüllt. Für die Tatsache, dass ich genau das tun kann, weil das einfach auf die souveräne Macht Gottes zurückzuführen ist. Da steht in Vers 6. Dieser Vers enthält so viel. Paulus sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Versteht ihr? Das ist unabhängig von Dingen, die in meinem Leben ablaufen, diese vorrangige Realität gibt, dass das Licht scheint und ich das Angesicht Jesu sehen kann. Und in seinem Angesicht die Herrlichkeit Gottes, unabhängig davon, was passiert. Ich bin der Begünstigte. Nicht aufgrund von etwas, das ich getan habe, sondern aufgrund von Gottes Güte. Und wir verkündigen Jesus. Und das ist alles, was wir verkündigen. Gekreuzigt, auferstanden. Wir verkündigen ihn auch als der Herrn und wir sind einfach Sklaven um Jesu Willen, weil Gott derjenige ist, der uns erleuchten muss. Es ist sinnlos, sich selbst zu verkündigen. Es ist sinnlos, menschliche Weisheit und Genialität, Techniken oder Fähigkeiten auf irgendein Podest zu stellen und zu sagen, guck mal, wie toll das ist. Es ist sinnlos, von meiner eigenen Klugheit gefesselt zu sein. Es ist sinnlos, mich selbst als die Quelle der Reaktion der Menschen auf die Wahrheit zu sehen. Es ist lachhaft für mich zu denken, dass einfach jeder positiv reagieren würde, wenn der Prediger klug und raffiniert genug wäre. Ich weiß eine Sache, und die ist ganz gewiss. Der Einzige, der uns erleuchten kann, ist Gott selbst. Denn Gott gebot dem Licht aus der Finsternis hervorzuleuchten. Worauf bezieht er sich hier? Auf 1. Mose 1, Vers 3. 1. Mose heißt es, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, lesen wir Vers 1. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, Vers 3, es werde Licht und es wurde Licht. Er bezieht sich auf diesen Moment der Schöpfung zurück. Er sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Derselbe Gott der Schöpfung, der das Licht physisch schuf, erleuchtet uns auch geistlich. Und darum geht es hier. 2. Korinther 5, Vers 17, haben wir schon gehört heute Morgen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Er ist eine Schöpfung. Ich kann nicht schöpfen. Kein Prediger kann schöpfen. Kein Prediger ist klug genug, um etwas zu schöpfen. Niemand kann von uns aus, nicht alle zusammen können etwas schöpfen. Unser geistliches Leben ist eine Schöpfung des Schöpfers. Und derselbe Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten und der das physische Licht schuf, ist der einzige Gott, der geistliches Licht erschaffen kann. Derselbe Gott, der natürliches Licht schuf, ist der Gott, der übernatürliches Licht schaffen muss. Leute, die Erlösung ist ebenso eine göttliche Aufgabe, wie die Schöpfung es war. Und eine ebenso schöpferische Aufgabe. Geistliche Finsternis verhüllt die Sinne der Männer und Frauen, bis Gott in ihrem Herzen Licht werden lässt. Kolosser 1, Vers 12 lesen wir, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Dank ihm. Dank ihm. Denn er hat das getan. Er hat uns erlöst. Es war nicht unsere Klugheit, nicht unsere Erkenntnis, nicht unsere Fähigkeit, Dinge zu verstehen, nicht unser gesunder Menschenverstand. Es war nicht die Klugheit eines Predigers. Es war einfach die Präsentation der Wahrheit. Und Gott hat uns erleuchtet. Gott allein kann die Finsternis vertreiben. 2. Korinther 5, Vers 18 lesen wir, das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Das alles kommt von Gott. Gott allein kann die Finsternis der Sünde und Unwissenheit vertreiben. Der Menschen verloren gehen. Nur die schöpferische Kraft des Allmächtigen kann Menschen von jenem Reich der Finsternis in das Reich von Gottes geliebten Sohn überführen. Und das findet sich im Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Diejenigen, die in einem finsteren Land leben, werden erleuchtet werden. Und Jesus kam und sagt, ich bin die Erfüllung dieser Weissagung. Ich bin das Licht. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der auf die Welt kommt. Christus hat das Licht Gottes in sich getragen. Gott allein kann unsere Herzen erleuchten. Es geht Paulus also hier darum, dass sowohl Schöpfung als auch Erlösung Gottes Werke sind. Gott gebot dem Licht bei der Schöpfung aus der Finsternis hervorzuleuchten und das Licht, das auf sehr schöpferische Weise leuchtete, hat jetzt begonnen auf erlösende Weise zu leuchten. Das Licht der Schöpfung ist zum Licht der Erlösung geworden. Das Licht, das am Himmel platziert wurde, ist jetzt zu einem Licht im Herzen geworden. Das materielle Licht wurde zum moralischen Immateriellen. Und das physische Licht der Sonne wurde das geistliche Licht des Sohnes. Das universelle Licht wurde zum persönlichen Licht. Ein souveräner Gott erleuchtet das menschliche Herz mit dem Evangelium, wenn die Wahrheit verkündigt wird und Gott beabsichtigt zu retten. Und nur dann. Und so sagt er in Vers 6, Gott ist derjenige, der es in unserem Herzen hat Licht werden lassen, damit wir das Licht erkennen. Und das überfüllte ihn mit Dankbarkeit. Und was ist dieses Licht? Es ist das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Christus. Was ist das Licht? Es ist die Erkenntnis, wer Christus ist. Dass er der fleischgewordene Gott ist, dass er die deutlichste Offenbarung Gottes ist. Er ist die Erleuchtung der Wahrheit über Gott, die in Christus offenbart wird. Das ist es. Und Paulus sagt, was auch immer mit mir geschehen mag, ich kann nicht verzweifeln. Was auch immer mit mir geschehen mag, ich kann nicht sehr lange deprimiert sein. Temporär können wir niedergeschlagen sein. Aber er sagt, ich kann es nicht. Was immer mit mir geschehen mag, ich kann nicht traurig und bekümmert sein. Egal wie schwierig mein Dienst ist, ich kann nicht aufgeben, ich kann nicht aussteigen und ich kann nicht abtreten, weil ich so überaus gesegnet bin, dass mein Herz voll Dankbarkeit überströmt. Ich kann nicht aufhören. Dankbar, weil ein souveräner Gott sich inmitten meiner Finsternis entschieden hat, mich zu erleuchten. In gewisser Weise kann sich jeder wahre Christ und auch Prediger damit identifizieren. Was Menschen über uns als Prediger sagen mögen, ist in gewisser Weise völlig unbedeutend. Denn es geht hier nicht um uns, sondern es geht um das Evangelium und die Wahrheit. Und wenn wir den gekreuzigten Jesus verkündigen und Jesus als den Herrn und Gott inmitten dieser Verkündigung die Erleuchtung bringen, dann ist es egal, was die Menschen über mich oder irgendeinen anderen Prediger sagen. Ist mir völlig egal. Paulus sagt, wir verkündigen nur Christus als Herrn und wir sind eure Sklaven um Jesu Willen. Wir verkündigen die Wahrheit und wenn Gott will, dann bringt er die Erleuchtung. Was für ein wunderbares Privileg. Wir hören hier somit an der Stelle auf, an der wir bei der Betrachtung des Angesichts von Jesus begannen, weil Gott die Erleuchtung gebracht hat. Und in seinem Angesicht sehen wir die Herrlichkeit Gottes offenbart. Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Es bedeutet, Gott in Christus offenbar zu sehen und ihn zu lieben. Es bedeutet, den Herrn, euren Gott, so wie er es in Jesus Christus offenbart wird, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Denken zu lieben. Das ist der Kern des Lebens eines Gläubigen, eine klare Betrachtung des Angesichts Jesu Christi. Und darin wird Gott offenbart. Wir lieben den Gott, den wir offenbart sehen. Diese Liebe wird zu einer verzehrenden Leidenschaft dann unseres Lebens, der wir all unsere Kräfte und unsere Energie, all unsere Hoffnungen und Träume unterordnen. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich noch einmal zum Anfang zurückkehren. Bevor ich heute euch entlasse, möchte ich über den Aspekt der ersten Liebe sprechen. Wie kann diese Liebe abkühlen? Nun, es gibt Ablenkungen und Attraktionen und die sind dafür verantwortlich, dass wir uns ablenken lassen in unserem Blick. Wir verlieren diese Liebe zwar nie, aber sie schwankt und diese Liebe nimmt ab und mal zu. Und als abschließende Ermahnung und Perspektive, die ihr hoffentlich auch erfrischend finden werdet, möchte ich, dass ihr über Gottes Liebe nachdenkt und wie wunderbar es ist, von Gott so geliebt zu werden, dass er euch erleuchtet hat und euch das Privileg gegeben hat, den Herrn Jesus Christus zu lieben. Wenn wir über Gottes Liebe für uns reden, sagt die Bibel, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott im Gegenzug zu lieben sollte völlig normal sein und das ist es für einen Christen. Wie gesagt, diese Liebe schwankt, aber es ist normal, Gott zu lieben. Und ich denke, es ist hilfreich für uns zu verstehen, welche Erwartungen Gott an unsere Liebe stellt. Und das ist eine Art von abschließender Ermahnung an euch. Wir hören oft Menschen sagen, Gott liebt die Welt, Gott liebt jeden, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und die Menschen reden gerne über die Liebe Gottes und wie Gott die ganze Welt liebt und jeden liebt. Und auf gewisse Weise stimmt das auch. Aber ich möchte euch helfen, das besser zu verstehen. Gott liebt tatsächlich die ganze Welt Das lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ihr kennt alle diesen Vers, die meisten von euch jedenfalls. Und ihr sagt jetzt, du meinst, Gott liebt auch Ungläubige? Ja, er liebt Ungläubige. Bist du dir ganz sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher, der reiche junge Herrscher war verloren und verdammt, erinnert ihr euch? Er wollte dem Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Er war nicht bereit, seine Sünde zuzugeben und ging fort, ohne zu glauben. Kennt die Geschichte, ja? Und Markus 10, Vers 21 lesen wir, dass Jesus Liebe für ihn empfand. Auch Matthäus 5 lässt keinen Zweifel daran. Matthäus 5, Vers 44 heißt es, ich aber sage euch, Jesus sagt das, liebt eure Feinde, damit ihr Söhne des Vaters im Himmel seid. Was bedeutet das? Und wenn ihr Kinder Gottes seid, solltet ihr eure Feinde lieben. Warum? Weil Gott seine Feinde liebt. Er stellt niemals in Frage, ob Gott die Welt liebt. Das tut er. Nun, es gibt einige Menschen, die denken, dass Gott die Welt hasst. Aber Gott liebt diese Welt in dem Sinn, dass seine Liebe allgemein und universell ohne Unterschied ist. Versteht ihr das? Und das wird auf verschiedene Weisen deutlich. Und ich möchte euch vier davon nennen. Erstens, Gottes allgemeine Liebe für die ganze Welt zeigt sich durch seine allgemeine Gnade. Er lässt den Regen auf die Gerechten und die Ungerechten fallen. Ja? Habt ihr schon mal gemerkt? Auch bei euren Nachbarn regnet es. Ja, auch der Rasen wird dort grün. Er liebt sie genug, um das Gras grün zu machen und den Himmel blau und die Blumen bunt. Er liebt sie genug, dass sie einen zarten Kuss genießen können, das Gelächter eines Kindes erleben können, etwas Kühles trinken oder etwas Schmackhaftes essen dürfen. Er liebt sie genug, um ihnen allgemeine Gnade zu gewähren. Es ist die Liebe des Wohlwollens. Das ist der erste Aspekt, wie Gott die Welt liebt. Zweitens gibt es die Liebe des Mitgefühls. Und das ist eine Art der Liebe, die zum Beispiel in Lukas 19, Vers 41 ausgedrückt wird. Als Jesus die Stadt sah, weinte er. Es rief Emotionen in ihm vor, weil ihm das Wohlergehen der Stadt sehr am Herzen lag. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht und sagt, ich habe keine Freude am Tod des Bösen. Es ist eine Liebe, hört mir sehr sorgfältig zu jetzt. Es ist eine Liebe, die nicht durch den Wert des Objekts motiviert wird, da jeder Sünder ein verdammenswertes Objekt ist, sondern durch den verlorenen Wert jenes Objekts. Es ist eine Liebe, die nicht durch dessen Wert hervorgerufen wird, sondern durch den verlorenen Wert. Nicht die innewohnende Güte dieses Objektes, sondern sein Gefallensein. Es ist die Liebe einer herzzerbrechenden Traurigkeit, die Liebe des Mitleids, die Liebe des Einzelnen, weil das Ebenbild Gottes entstellt ist. Es ist eine mitfühlende Liebe, die Jesus zum Weinen bringt. Und es gibt eine dritte Art und Weise, auf die ihr die allgemeine Liebe Gottes seht, und das ist durch Warnungen. Die Schrift steckt voller Warnung. Was ist eine Warnung? Nun, unzählige Warnungen über die Hölle, das Gericht, Zerstörung, Bestrafung und Verdammnis. Immer wieder Warnung über Warnung, und es ist Liebe, Warnung abzugeben, die Menschen zur Buße zu rufen. Gott liebt genug, um zu warnen. Wenn er nicht liebte, würde er nicht warnen. Psalm 19, Vers 12 besagt, die Schrift dient zu unserer Belehrung bzw. Warnung. Und viertens wird Gottes allgemeine Liebe, die keinen Unterschied macht, nicht nur durch Wohlwollen und Mitgefühl und Warnung ausgedrückt, sondern auch durch die Präsentation des Evangeliums. Wir sehen, wie die Liebe Gottes durch die Verkündigung der Botschaft der Errettung in der Welt verbreitet wird. Christus ist das Licht, das jeden Menschen, der auf diese Welt kommt, erleuchtet. Dieses Licht kommt und leuchtet. Römer 1, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Gott gibt den Menschen ein Gewissen. Römer 2, die Verse 14 und 15, dass sie verklagt oder entschuldigt. Sie haben ein Gesetz Gottes in ihrem Herzen geschrieben. Die Struktur des Lebens eines Menschen enthält also Wahrheit, die durch die Schöpfung, durch das Gewissen, durch den Verstand offenbart wird. In Matthäus 28 lesen wir dann, zieht aus in die Welt und verkündigt das Evangelium. Wem? Jeden Menschen. Jeden Menschen. Es gibt die Verkündigung des Evangeliums der Gnade. Das ist von Gottes Seite aus ein Ausdruck der Liebe. Und so sehen wir Gott als freundlich und Gott drückt seine Liebe auf allgemeine Weise aus. Aber so wunderbar das auch ist, wenn ihr diese Art der Liebe mit der Liebe vergleicht, die Gott für seine Kinder empfindet, verblasst das. Und im Vergleich zu der Liebe, die wir von ihm kennen, könnte das fast als Hass klassifiziert werden. Gottes Liebe für Gläubige geht weit über diese Art der Liebe hinaus. Denn die Liebe für die Welt ist eine Liebe mit einem großen Haken. Hört mir genau zu, sie hat einen großen Haken. Je mehr der Mensch am Ausdruck jener Liebe teilhat, an jenen Handlungen der Liebe, je größer ihre Erfahrung mit Gottes Liebe, umso größer wird ihre Bestrafung in der Ewigkeit sein. Ist es nicht so? Je mehr Licht sie haben, desto größer wird ihre Verdammnis sein. Und wenn es dich betreffen sollte, dann hast du den Ausdruck von Gottes Liebe unter deinen Füßen zertrampelt. Je mehr du vom Wohlwollen profitiert hast, je mehr du von Gottes Mitgefühl profitiert hast, je mehr Warnungen du gehört hast und je mehr dir das Evangelium verkündigt wurde, umso mehr wirst du zu einer strengeren Strafe verurteilt. Deshalb kehre um und tu Buße. Aber wie steht es um Gottes Liebe für Gläubige? 1. Johannes 3 lesen wir diese großartige Aussage. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist eine völlig andere Dimension. Das ist eine besondere, eigene, spezielle und einzigartige Liebe, die nur Gläubige empfangen. In Zephania Kapitel 3, Vers 17 wird sie als erneuernde Liebe bezeichnet. Jesaja 49 und Jeremia 31 bezeichnen sie als unvergängliche Liebe. Wir haben das vorhin auch schon gelesen. Johannes 13, eine vollkommene Liebe. Römer 9, eine erwählende Liebe. Epheser 2 und Römer 5, eine errettende Liebe. Römer 8, eine unzerbrechliche Liebe. Und Epheser 5, eine reinigende Liebe. Hebräer 12, eine züchtigende Liebe. Und so weiter. Wir können diese Liste noch lange fortsetzen. Diese Liebe wird in der ganzen Schrift, in herrlichen Begriffen, aufgewertet und definiert. Aber es ist eine Liebe, die nur Gläubige kennen. George W. Robinson spürte das, als er in seiner Hymne I am his and he is mine schrieb, Zitat, der Himmel oben ist ein weicheres Blau, die Erde um uns herum ein süßeres Grün. Etwas lebt in jeder Farbe, die christlose Augen niemals gesehen haben. Vögel strömen über mit muntern Liedern, Blumen erstrahlen in tiefer Schönheit, seit ich weiß, wie ich es jetzt weiß, dass ich zu ihm gehöre und er zu mir. Zitat Ende. Das ist der Segen des Geliebtwerdens und des Liebens im Gegenzug. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, worauf willst du mit all dem hinaus? Nun auf Folgendes, hört mir gut zu. Gott liebt seine gesamte Schöpfung. Er hat alles, was er geschaffen hat, betrachtet und es für gut befunden. Und es gibt eine Dimension der Liebe im Wesen Gottes, die in der Beziehung zu seiner Schöpfung ausgedrückt wird. Hört mir zu. Aufmerksam. Aber unter all den Geschöpfen liebt er seine rationale Schöpfung, den Menschen mehr. Und das zeigt sich anhand von Wohlwollen, von Mitgefühl, von Warnungen und dem Evangelium. Aber darüber hinaus liebt er seine besonderen Menschen, seine Kinder, noch mehr. Aber mehr als alles. Hört mir gut zu. Mehr als alles. Mehr als seine Schöpfung, mehr als seine rationale Schöpfung, mehr als seine neue Schöpfung, mehr als alles andere liebt Gott seinen Sohn. Habt ihr das verstanden? Er ist das höchste Objekt von Gottes Zuneigung. Und der ganze Plan der Erlösung entfaltete sich aufgrund der Liebe des Vaters für seinen Sohn und seines Wunsches, seinen Sohn eine erlöste Menschheit zu geben. um ihn für immer und ewig zu preisen. Mehr als alles andere liebt er seinen Sohn mit einer perfekten, unausdrückbaren, unvorstellbaren Liebe. Wir werden geliebt, weil wir in Christus sind. Johannes 5, Vers 20, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles. Matthäus 17, Vers 5 lesen wir, sagt der Vater, dies ist mein geliebter Sohn. Wir sollen also ebenso lieben, wie Gott liebt. Wir sollen lieben, wie Gott der Vater liebt. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, wir lieben die Welt, die Gott gemacht hat, und wir danken ihm dafür. Und in dieser Welt, die er geschaffen hat, lieben wir die rationalen Geschöpfe noch mehr als die Welt. Und wir wollen allen Menschen Gutes tun. Stimmt das nicht? Allen Menschen? Wir wollen ihnen Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Liebe und Mitgefühl erweisen, sie warnen und allen die Wahrheit des Evangeliums bringen. Aber mehr noch als das, lieben wir Gläubige mit der Liebe, die besonders und einzigartig ist und sogar über unsere Liebe für die Ungläubigen steht. Aber vor allem und über all dem lieben wir wen? Christus, sein Sohn, der unsere erste Liebe ist. Wir sollen unsere Feinde lieben, weil Gott das tut. Wir sollen Gläubige mehr lieben, mehr als unseren Vater und unsere Mutter, unseren Sohn oder unsere Tochter. Aber mehr als alle anderen sollen wir Christus lieben. Mehr als alle anderen. Wie könnten wir weniger tun, als uns vor Liebe für denjenigen zu verzehren, den Gott am meisten liebt, wenn wir doch Gottes geliebte Kinder sind, die sein Wesen bekunden sollen. Lasst uns also diese erste Liebe wieder in uns aufleben. Erinnert euch, wovon ihr gefallen seid. Fangt an, euer ganzes Leben wieder darauf zu konzentrieren, Christus kennenzulernen, ihn durch den Spiegel der Schrift zu betrachten, die reflektierte Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi zu sehen. Dann werdet ihr in ihm alle Realitäten und alle Ressourcen für den Sieg, für Frieden und für Freude finden. Lasst uns zusammen beten.